Menschen, ein Thema und 5 Fragen. Wir wollen wieder wissen, was ihr denkt. Und diesmal über Demokratie. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Was bleiben kann und was sich ändern muss.
Und deswegen haben wir mal nachgefragt. Und was denkst du? Wo erlebst du Demokratie im Alltag? Und wo fehlt sie dir? Welches politische Thema beschäftigt dich gerade? Wie können wir Demokratie stärken? Und was wünschst du dir für unser aller Zusammenleben?
Und wir haben Antworten bekommen. 2 Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Im Dialog miteinander. In dieser Folge
Fabian und Jakob.
Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
Ja, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und am besten fangt ihr nacheinander, ihr könnt gerne in der Reihenfolge, die ihr mögt, einmal sagen, ich bin und was ihr macht. Da müsst ihr auch nicht euren Beruf sagen, da könnt ihr sagen, weiß ich nicht, ich mag Schmetterlinge, was auch immer ihr mögt. Aber irgendwas zu euch. Fang gerne an.
Hi, ich bin Jakob, Mathematik- und Informatikstudent am KIT in Karlsruhe. Und seit einem Jahr ungefähr engagiere ich mich in der Klimagerechtigkeitsbewegung in der letzten Generation hier in Karlsruhe.
Und du?
Ich bin Fabian, ich bin auch ITler, aber habe eine Ausbildung gemacht und mache so ein bisschen technischen VR-Service. Also ja, wenn irgendwo eine Kasse kaputt ist, dann werde ich angerufen und sage denen, sollen sie neu starten. Und ja, ansonsten auch politisch aktiv, da haben wir uns ja schon mal getroffen, tatsächlich haben wir jetzt gemerkt. Aber eher ja vor allem für Pro-Europa.
Okay, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage und ihr könnt gerne einfach antworten, wenn ihr eine Idee habt, so müsst, könnt ihr absprechen, wer zuerst antwortet.
Wo erlebst du Demokratie in deinem Alltag?
Wo erlebst du Demokratie in deinem Alltag?
Das ist jetzt einfach, aber das ist erst der neue Alltag. Ich bin tatsächlich im Juni in den Stadtrat gewählt worden, den Gemeinderat. Von daher darf ich dann in Zukunft regelmäßig im Rathaus in Ausschusssitzungen und in Gemeinderatssitzungen dann hoffentlich Demokratie erleben oder zumindest hier wirklich auch aktiv Demokratie mitgestalten. Aber ja, hat jetzt erst angefangen, von daher ich bin gespannt, wie es ist. Ansonsten, ja, ich bin politisch aktiv, von daher eigentlich auch jeden Tag hat man da eben mit Leuten aus der ganzen Welt auch zu tun dazu.
Okay.
Ich erlebe Demokratie im Wahlkampf, wenn wir mit der letzten Generation auf die Straße gehen, flyern, mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich erlebe Demokratie, wenn ich Zeitungen lese, wenn ich Podcasts höre, wenn ich Interviews online nachlese. Ja.
Okay, vielleicht einmal die Frage, weil ich das am Anfang vergessen hatte, wie alt seid ihr eigentlich, darf ich das fragen?
Ich bin 23 Jahre alt.
Jetzt fühle ich mich alt, ich bin 27 Jahre alt.
Okay.
Also bei der letzten Generation ist es sehr verrückt, wenn man sich die Altersverteilung anschaut. Unter 30-Jährige sind ganz stark vertreten bei uns. Tatsächlich dann, wenn die Menschen irgendwie Kinder bekommen und so voll in ihrem Berufsalltag durchstarten, dann nimmt die politische Beteiligung einfach ab. Und das ist, also wir reden auch oft von so einem Kamel, weil dann ab der Rente oder ab 60 geht es dann wieder so ein bisschen hoch mit der politischen Beteiligung. Genau. Aber da, ja, ist erstmal eine Beobachtung, aber ich finde, wir sollten das verändern. Ja.
Bei uns tatsächlich ganz ähnlich. Also wir haben auch super viele junge Leute, aber dann eben auch so 60, 70 plus. Gerade auch beim Thema Europa ist natürlich so, sind so die jungen Leute, die es gar nicht anders kennen, für die das Alltag ist, aber halt die älteren Leute, die noch wissen, wie war es denn davor? Und ich glaube schon, dass auch viele Generationenkonflikte in der Politik sind, weil es unterschiedliche Sichtweisen sind. Aber auch da gibt es dann oft, sage ich mal, eben Verbündete auch. Ich meine, beim Thema Klimaschutz, die sagen, hey, aber ich will, dass es meinen Enkeln gut geht. Aber halt auch viele sagen, boah, ich erlebe es nicht mehr, aber ich glaube, das ist auch eher so, ja, die Mitte gegen die Alten und die Jungen vielleicht. Zumindest jetzt bei den größeren Themen. Ich glaube, eine 4-Tage-Woche mit 30 Arbeitsstunden würde helfen, weil die Leute einfach mehr Zeit dafür haben. Gute, bezahlbare Kita-Plätze helfen sicherlich auch, dass Familien auch sich aktiv beteiligen können, weil es ist ja oft einfach, und das hören wir auch dann immer, ja, es ist halt, ich habe keine Zeit, mich zu beschäftigen. Und ich meine, ich verstehe das auch, wenn du 40 Stunden arbeitest. Bestenfalls der andere Partner muss auch noch 20, 30 Stunden arbeiten, weil sonst kannst du dir halt gerade in der Stadt Wohnung oder so nicht leisten. Und da musst du dich um das Kind kümmern, hast vielleicht 2 Kinder, dann noch mit Schule und sonstigen. Also du hast einfach keine Zeit, dich da zu engagieren oder freitags zu demonstrieren.
Wo fehlt dir Demokratie in deinem Alltag?
Was könnte eurer Meinung nach, was könnte deiner Meinung nach besser laufen, bezogen auf Demokratie, bezogen auf Beteiligung, bezogen auch auf Rechtsstaatlichkeit?
Ich glaube, dass wir als Gesellschaft irgendwie wieder große Narrative brauchen, die irgendwie verbinden. Die sind uns in den letzten Jahrzehnten irgendwie abhanden gekommen. Ich habe das Gefühl, viele Menschen schaffen sich irgendwie ihre Realität auf Social Media selbst und leben halt, schaffen sich ihre Nachrichten selbst. Und wir sind so zersplittert. Und das kriegen auch die großen Parteien zu spüren. In anderen europäischen Ländern ist die Entwicklung ja noch weiter fortgeschritten. Wir sehen überall Zersplitterung in der Parteienlandschaft. Und ich glaube, dass dass es irgendwie große Formate braucht von gesellschaftlichen Austausch, um diese großen Erzählungen wieder zu finden. Ich glaube auch, dass sehr viel Vertrauen in unsere Demokratie verloren gegangen ist. Es gibt so viel populistische Argumentationsmuster überall, die einfach uns, die unseren Rechtsstaat untergraben. Und das ist eine große Frage und wird uns die nächsten Jahre beschäftigen müssen.
Also das Narrativ zu erfinden, müsste deiner Meinung nach besser laufen? Oder es darzustellen? Es zu finden oder es darzustellen? Eins von beiden.
Ich glaube, dass so Narrative wie zum Beispiel Sozialdemokratie sich halt einfach nicht erneuert haben mit den Veränderungen der Zeit und vielleicht auch gar nicht mehr so richtig zu unserer Gesellschaft passen aktuell. Und da werden wir, ich glaube, neue Narrative brauchen in der Zukunft, weil sich so viel verändert hat in der Arbeitswelt.
Ich meine, ich finde es ein bisschen, wir müssen Narrative finden oder wir müssen ein neues bauen, finde ich. Das klingt ein bisschen schwierig, weil das ja auch schon wieder sein kann, wir erfinden jetzt eine Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen gar keine Geschichte finden. Und das hast du, glaube ich, auch gemeint und dann auch am Ende wieder ein bisschen gesagt. Wir müssen halt so überlegen, hey, eben was ist unsere Gemeinsamkeit, was ist unsere gemeinsame Geschichte, was ist unsere Gesellschaft, wo sind wir zusammen, wo wollen wir gemeinsam hin? Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, das ist so ein bisschen in der Politik schwierig geworden, diese Zersplitterung eher halt eben dieser Narrative, weil eben populistische Geschichten, die sind gegen das und alle sind gegen das, aber für was sind wir eigentlich gemeinsam? Das ist, glaube ich, was verloren gegangen ist und das ist teilweise auch, wie Politik kommuniziert, weil es halt einfach meistens jetzt auch nicht unbedingt ehrlich ist oder mit den Bürgern auf Augenhöhe. Und das ist halt, wie kriegt man die Bürger wieder mit der Politik mit, wenn sie halt nicht das Gefühl haben, ach, was ich wähle, ist ja egal und sie machen ja, was sie wollen. Das ist dieses Narrativ der politischen Eliten, das leider auch ein Stück weit stimmt. Und da ist, glaube ich, die große Frage, wie schaffen wir es da, wieder einen kommunikativen Schwenk zu schaffen, Leute mehr zu beteiligen. Ich glaube, da muss schon auch Erneuerung auch in den Parteien, in der Politik, aber da haben wir ja auch neue Parteien, die versuchen, da hochzukommen und da auch einen anderen Stil zu machen, ohne jetzt Einzelne zu nennen. Aber auch in den Parteien selbst, über die Jugendorganisation, das halt auch oft das Problem, dass die abgekatert sind von der eigentlichen Partei. Das ist auch was, wo jetzt gerade auch, so in den progressiveren Parteien auch ein Umdenken kam, wo sie auch merken, hey, wir brauchen die jungen Leute, wir müssen die befähigen. Und ich hoffe, dass wir damit diesen Schwenkt dann auch am Ende packen und schauen können, hey, was ist unsere Zukunftsvision gemeinsam? Das ist hoffentlich im Europa und das ist hoffentlich nicht in diesem furchtbaren Narrativ, dass wir die schwarze Null brauchen. Das ist ja eigentlich so ein Narrativ, wo sich viele Leute noch drauf einigen, was aber halt sehr negative Auswirkungen am Ende hat.
Jetzt vielleicht mal ab, die dritte Frage, vielleicht mal ab von eurem politischen Engagement, sondern ihr ganz persönlich in eurem Privatleben vielleicht auch. Ich meine, das ist natürlich vernetzt miteinander, aber wie erlebt ihr das selbst? Du sagtest auch, du kommst aus einer sehr unpolitischen Familie.
Was könnten wir deiner Meinung nach tun, um unsere Demokratie zu stärken?
Was könnte man denn tun, eurer Meinung nach, deiner Meinung nach, um unsere Demokratie zu stärken? Also um auch Leute zu gewinnen, mitzumachen, die vielleicht keinen Bock drauf haben oder die sich nicht abgeholt fühlen? Oder wie können wir dieses demokratische System stärken?
Bildung, Information, Ehrlichkeit. Ich finde ein sehr tolles Beispiel, das war auch bei einem Familienessen. Das waren noch so eben noch Merkel-Jahre und damals so, ich glaube, das war die letzte Amtszeit von Merkel. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und damals auch so, und früher haben sie auch CDU gewählt, die Person. Und dann so, aber die will ich nicht mehr, weil die lässt ja die ganzen Flüchtlinge rein, viel zu viel, dann geben die Geld und ich will jetzt die SPD. Und dann denke ich mir so, aber die lässt das rein, weil sie mit der SPD zusammen regiert. Also da ist auch wirklich das politische System und was bedeutet, es kommt bei Menschen nicht an. Und das ist halt auch so ein bisschen, es ist eigentlich sinnvoll, wenn die Koalition zusammensteht und sagt, hey, wir haben das gemeinsam entschieden. Aber es ist halt auch gefährlich, weil sie dann denken, der Kanzler ist ja der Chef von allem und der entscheidet das. Und dass der dann halt dass du mit einer Gemeinsamkeit, dass halt in der Demokratie nicht dein Wahlprogramm 100% umschalten kannst, wenn du umsetzen kannst, wenn nicht 100%, dass das gut verstehen, ich glaube schon, die Menschen verstehen es, aber sie wollen es nicht verstehen. Sie wollen halt dann wieder die einfachen Lösungen und da ist halt so dieses Risikoproblem so, wir müssen halt ehrlich sein, wie das politische System funktioniert und Demokratie ist auch eigentlich, ja, kacke, es ist das ineffizienteste Regierungssystem, das wir haben, ist doof, aber die anderen sind alle noch schlechter. Das ist immer so ein bisschen so der Klassiker.
Also bei mir persönlich ist auch ein bisschen Vertrauen in das System verloren gegangen, weil ich sehe, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit einfach nicht schaffen anzugehen. Also die Klimakrise, die Digitalisierung, da ist alles viel zu langsam gegangen. Und ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, neue Formate der Demokratie zu finden, um eben diese Herausforderungen anzugehen, die teilweise auch einfach sehr schnelle Entscheidungen erfordern. Zum Beispiel ein Konzept, wofür auch die letzte Generation schon eingestanden ist, ist so dieses Konzept von Gesellschaftsräten, wo eben Menschen ausgelost werden aus verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen, gesellschaftlichen Schichten. Und dann eben nicht als Experten diskutieren, aber sich dann eben einlesen und eben durch dieses Auslosverfahren irgendwie repräsentativ für unsere Gesellschaft stehen können und das dann aber Vollzeit machen, aber eben nicht als Berufspolitiker. Es gibt auch so viele andere Konzepte und demokratische Ideen, die man einfach mal ausprobieren sollte, meiner Meinung nach, weil uns hilft das beste System nicht, wenn wir den Herausforderungen unserer Zeit nicht nicht gerecht werden. Und weil ich sehe, dass wir nicht genug tun, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Also wir brauchen auf jeden Fall anderes. Und Bürgerräte ist da, sage ich mal, ein klasse Beispiel, das ja auch schon gezeigt hat, dass es gehen kann. Und das große Problem ist halt da, wo ich dann auch immer schwierig finde, muss man auch ein bisschen eigentlich die Politiker in Schutz nehmen, weil sie halt auch nur so gut sein können, wie das System es ihnen erlaubt. Und das ist halt kacke, du bist für 4 Jahre gewählt und du musst halt dich um deine Wiederwahl kümmern, weil sonst kannst du auch Sachen nicht weiterführen. Das ist halt gerade der Vorteil bei Bürgerräten, wenn man das für diese großen Themen macht, weil die müssen halt nicht Angst vor der Wiederwahl haben. Die können wirklich schauen, hey, diese Entscheidung müssen wir treffen und das lohnt sich vielleicht erst in 10 Jahren, weil wenn du jetzt was machst, das kostet in 4 Jahren erstmal Geld und ist kacke und in 10 Jahren werden die Früchte getragen. Du bist halt vielleicht nicht mehr da und die nachkommen, sagen, ah ja, haben wir toll gemacht. Bestes Beispiel, Bahn, hat mich auch gestern mit einem unterhalten, der hier bei der Riedbahnsanierung auch dabei ist, sind ja gerade super viele Baustellen. Und da beschweren sich Leute, ah ja, hier die Bahn voll unzuverlässig und voll schlecht, so seit jetzt hier die Ampelregierung ist die Bahn viel schlechter geworden. Dann so, ja, weil wir halt einen massiven Investitionsstau haben, da halt nichts getan wurde und jetzt wird halt mal was angefasst, wird gebaut und dann ist es halt in 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch eher 15 Jahren, je nachdem wie viel du machst, ist es dann aber gut und ist es besser und würdest du es halt nicht machen, würde es halt nach und nach kaputt gehen und sie werden jetzt im Endeffekt dann da, wird ihnen in die Schuhe geschoben, was halt ja 20 Jahre CDU, sag ich mal, verpennt hat und lieber Autobahn gebaut hat und das ist halt so eines der besten Beispiele, muss halt auch mit schwarzer Null, du musst halt jetzt investieren für die Zukunft, aber das machst du halt nicht, weil du weißt ja gar nicht, ob du die Erfolge dann davon überhaupt nutzen kannst.
Ich glaube, Demokratie kann nur Vertrauen gewinnen, wenn es mutige Entscheidungen trifft, die zukunftsweisend sind und diese dann auch so verkauft. Ich glaube, wir brauchen diese Dynamik und diese mutigen Entscheidungen, weil damit holt man dann auch wieder Menschen ab, immer nur den Status quo zu verteidigen, bis es einfach nicht mehr geht. Ist kein System, was erfolgreich sein kann von Grund auf aus meiner Sicht.
Da sind wir wieder bei den Narrativen. Blicken wir mal einmal auf das Thema Rechtsstaatlichkeit, weil darum geht es ja auch bei der Veranstaltung, also um den Rechtsstaat aufgebaut auf dem Grundgesetz.
Welche Themen rund um Demokratie und unseren Rechtsstaat beschäftigen dich gerade?
Gibt es Themen, die dich beim Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie beschäftigen oder euch beschäftigt haben?
Zum Beispiel gab es hier vor wenigen Monaten einen Prozess in Karlsruhe, bei dem Freunde aus meiner Widerstandsgruppe hier in Karlsruhe verurteilt wurden zu hohen Geldstrafen, weil sie sich zitiert haben lassen in einem Zeitungsbericht der Lokalpresse hier zum Thema Klimawandel. Es ging darum, dass in dem Zeitungsartikel auch ein Protestmarsch der letzten Generation angekündigt wurde. Und vor Gericht wurde ihnen das so ausgelegt, dass sie eben Versammlungsleiter einer unangemeldeten Versammlung waren. Und es Ja, ich glaube, das war juristisch korrekt und auch von der Staatsanwaltschaft korrekt begründet. Ich sehe aber trotzdem, dass solche Urteile eben sehr abschreckend sind für Menschen wie uns, die sich eigentlich nur engagieren wollen, politisch und auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen. Und ich halte es für super problematisch, wenn Klimaaktivisten derartige Repressionen erfahren. Ich meine, wir haben jetzt vorgestern bundesweit 8 Hausdurchsuchungen gehabt. Das heißt dann konkret für Studierende wie mich, dass sie in dem Wohnheim wohnen, ja, mit 8 Menschen auf dem Flur, und plötzlich um 6 Uhr morgens klingelt die Polizei. Irgendein Mitbewohner macht auf, dann kommt da ein Trupp mit 12 Polizisten reingerannt. Man wird nackt auf den Boden gepresst und gedrückt, während irgendwelche Beamten einfach das ganze Zimmer durchwühlen, alle privaten Sachen durchwühlen. Der Laptop wird mitgenommen irgendwie. Also für mich wäre das ja der Horror. Ich bin Student oder Studierende und wenn die ganze Arbeit des Semesters dann auf dem Rechner ist und dann einfach weggenommen wird, wir erleben irgendwie ein Ungleichgewicht an Repressionen gegen linke Aktivisti und rechten Aktivismus. Zum Beispiel bei den Bauernprotesten gab es damals kaum Anzeigen, auch aus der Polizei heraus, aber wir als letzte Generation werden die ganze Zeit angezeigt.
Willst du die Frage vielleicht mal, also hast du was dich in der Rechtsstaatlichkeit beschäftigt?
Also ich meine, gerade jetzt auch zu dem Thema, ich glaube, da ist es eben schon, dass diese unterschiedliche Maß gemessen, das hast du definitiv. Ich meine, meine letzte Generation macht ja auch bewusst, sage ich mal, auch Sachen im Graubereich oder illegale Aktivitäten. Von daher eine gewisse Repressalien sind da ja zu erwarten, ist ja ein Risiko, das man einnimmt. In welchem Ausnahmen ist letztlich auch was ich nicht entscheiden kann oder beurteilen will oder ja. Aber ich finde es schon auch krass, gerade jetzt eben Bauernproteste, wo wirklich Straßen lahmgelegt wurden, und in Deutschland sind die ja noch vergleichsweise harmlos gewesen. Jetzt in Brüssel, wo so wirklich dann brennende Heuballen und alles, und ja, da passiert nichts, und das ist schon, ja, schon gefährlich, weil es halt je nachdem schon auch ist so, hey, wenn es politisch ins Narrativ passt oder man denkt, die Leute braucht man, das sind vielleicht eher deine Wählerstimmen, dann gehen da halt die Leute weniger hinterher, und bei ja Menschen, die sich dann auf die Straße kleben, ist es dann direkt Terrorismus. Das ist halt schon eben wieder diese populistische Narrative, was ein großes Problem ist, weil das halt dann auch wieder die Menschen zu persönlichen Feindbildern macht. Und da hat man ja auch gesehen, gab es ja auch eben Gewalt nicht nur von der Polizei, sondern eben auch von Bürgern und Bürgerinnen. Und das ist schon schwierig, wenn das durch die Politik extra nochmal angeheizt wird. Und wenn Bauern mit ihren Traktoren Sachen blockieren, das ist auf einmal legitime Vertreten von Interessen. Also das ist schon ein großes Problem, dieses zweierlei Maßmessen. Ansonsten, was ich auch wieder gerade jetzt für das demokratische System selbst auch da schwierig finde, ist, wenn es ja gerade auch, sag ich mal, die Themen ja Korruption und Co. geht oder generell, wie funktioniert denn eigentlich unsere Politik mit den Maskendeals, die ja aber halt dann wirklich, sowas ist dann auf einmal legal. Da haben wir schon auch viel noch strukturelle Themen, wo wir angehen müssen, weil das verspielt halt dann auch wieder komplett das Vertrauen in die Demokratie. Ich meine, in der EU haben wir da teilweise nochmal deutlich mehr nachzuholen. Aber ja, es macht es da dann auch schwierig, wieder zu sagen, wir haben ja einige EU-Länder, wo es noch schlechter läuft, sage ich mal. Da haben wir ja teilweise noch sehr gute Verhältnisse aktuell hier. Aber das ist dann auch schwierig, da zu sagen, hey, ihr müsst aber, und da müsst ihr darauf achten. Und dann ist hier aber, ja, so sage ich mal, gerade jetzt auch die Soft-Korruption, die es ja dann doch gibt, halt auf einmal möglich. Und so hast du es halt doch auf anderen Ebenen. Ich meine, wir merken es auch selber jetzt, es ist Wahlkampf, es hängen überall ganz viele Plakate. Niemand hält sich an die Regeln. Weil die Großen sagen halt, hey, selbst wenn wir eine Strafe bekommen, können wir uns erlauben. Und wir kennen ja die Leute, die dann im Ordnungsamt sitzen oder in der Verwaltung sitzen, da passiert uns ja eh nichts. Und das ist gerade auch da wieder im Endeffekt, wo es halt gerade jetzt, ja, kleine Parteien können sich das nicht leisten. Die haben die Erfahrungswerte nicht. Und da ist schon wieder dieses, du hast halt nicht dieses Level Playing Field, diese Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit für alle Leute, weil es halt gerade jetzt Leute, die schon lange da sind, eine gewisse Macht aufgebaut haben. Und das sorgt halt dafür, dass du das System zementierst und dann auch wieder die alten Entscheidungen, alte Narrative. Und ja, das ist ein bisschen abstrakt vielleicht, aber das ist schon, sage ich mal, so ein bisschen das große Thema, was man halt reformieren muss. Das halt, sage ich mal, geht in diesen ganzen Politik-Neu-Denken, sage ich mal, Themenkomplex.
Was wünschst du dir für unser Zusammenleben?
Was ist das Narrativ, von dem wir gesprochen haben? Was ist das Narrativ, was ihr gern erzählen würdet? Was wünscht ihr euch für unser Zusammenleben?
Es ist schwierig. Ich glaube, dass alle Menschen an der Politik teilhaben können und seien es nur durch Diskussion, durch auch informierte Wahlentscheidungen. Und dafür aber irgendwie ja als Staat den Rahmen schaffen, dass sie die Zeit haben, die Möglichkeiten haben, auch aus verlässlichen Quellen Informationen zu haben. Und dass die Leute miteinander reden, aber halt dann über Inhalte und das faktenbasiert und das nicht halt über, sage ich mal, Gefühle und falsche Narrative, Populismus. Weil wenn wir es schaffen, miteinander zu reden, so dumm wie es klingt, dann kriegen wir das auch hin. Und letztlich, welche Politik es am Ende genau gibt, ob sie jetzt konservativer ist, grüner ist, liberaler ist, ist nicht so entscheidend, wenn wir zumindest, sage ich mal, dieses Grundnarrativ der gemeinsamen Gesellschaft, der gemeinsamen Zukunftsperspektive haben. Und da ist natürlich ein gesunder Planet dabei, was natürlich jetzt gerade konservative Politik gerade noch nicht so sieht, wobei eigentlich sind die auch für den Erhalt. Also ja, wenn wir ehrlich miteinander reden und alle die Leute Fakten kennen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch zu guten Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es die Aufgabe, eigentlich die Struktur zu schaffen, dass wir ja gemeinsam entscheiden können.
Ich glaube, dass wir uns gemeinsam überleben legen sollten, wie können wir nachhaltig miteinander zusammenleben. Also nachhaltig im Sinne von mit der Umwelt, aber auch mit uns selbst. Wir haben in Deutschland, glaube ich, gerade eine Gerechtigkeitskrise. Und wir sollten uns auch nochmal diese Gerechtigkeitsfrage zusammenstellen. Wie können wir generationengerecht unser Wirtschaftssystem, unser Zusammenleben gestalten.
Danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass ihr dabei wart. Und danke fürs Erzählen von euren Geschichten.
Im Dialog geht's weiter. Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin Anna.
Und ich bin Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit dm Drogeriemarkt. Für weitere Informationen schaut in unsere Shownotes.